Wie letzten Sonntag versprochen, schauen wir heute die Frage an miteinander. Wann sollen Christen ihre Meinung ändern? Jetzt, Christen haben immer wieder ihre Meinung geändert. Früher haben Christen zum Beispiel die Bibel gebraucht, um das Halten von Sklaven zu rechtfertigen. Und irgendwann haben Christen gesagt, nein, die Bibel lehrt, dass man keine Sklaven haben soll. Also Christen haben in dieser Frage ihre Meinung geändert. Was meinen ihr? Zu Recht? Ihr nickt? Okay. Interessant, die allerersten Christen, die Urchristen, und die haben ja immer recht, gell? Die wären mit uns nicht einer Meinung gewesen, oder? Es hat mindestens einen Urchrist gehabt, und zwar nicht einfach irgendeinen, sondern vermutlich eine leitende Person in der Gemeinde, der hat einen Sklave gehabt daheim. Der Name vom Sklavenhalter, das ist der Philemon, und der hat einen Sklave gehabt, der hat Onesimus geheissen. Okay? Der wäre mit uns möglicherweise nicht einig gewesen. Also, es ist eine wichtige Frage. Wann sollen Christen in Bezug auf ein bestimmtes Thema ihre Meinung ändern? Sollen Christen überhaupt jemals ihre Meinung ändern? Ja, hoffentlich doch. Es kann ein Zeichen sein von geistlicher Reife, wenn Christen ihre Meinung ändern. Von Demut zum Zugeben, ich habe bis jetzt nicht alles richtig gewusst und jetzt habe ich da an einem Punkt gemerkt, da bin ich falsch gelegen, oder? Das ist ein Zeichen von Demut. Aber es kann auch sein, dass deine Meinung ändern als Christ ein Zeichen ist von geistlicher Unreife. Vielleicht wechselst du die Meinung zu häufig und zeigst, dass du ein bisschen labil bist in deiner Meinungshaltung. Oder es gibt auch falsche Gründe, um die Meinung zu ändern. Und wir haben das Zitat von Steve Turner, wo wir anschauen können in diesem Zusammenhang. Ihr seht es da. Die meisten Leute, sagt er in seinem Buch, wo letztes Jahr erschienen ist, ändern ihre Meinung zu wichtigen ethischen Fragen nicht wegen einer alles überstrahlenden Offenbarung oder eines unanfechtbaren Arguments, sondern durch Akklimatisierung, also durch Gewöhnung. Man gewöhnt sich an etwas, weil es einfach so läuft und merkt gar nicht mehr, dass es falsch ist. Durch Akklimatisierung und diese wird durch die Medien orchestriert. Es gibt auch falsche Gründe, um unsere Meinung zu ändern. Und es kann darum auch durchaus sein, dass unsere Meinung nicht ändern, ein Zeichen ist von geistlicher Reife. Also die Frage ist wirklich, wann ändern wir unsere Meinung? Und wir wollen im heutigen Gottesdienst ein paar Beispiele anschauen, wo Christen ihre Meinung geändert haben. Und da werden wir unser Hirn ein bisschen anstellen, das habt ihr ja mitgenommen, glaube ich. Und das haben wir jeden Sonntag dabei, das ist klar, aber heute ist besonders wichtig. Und als kleine Motivation dazu eine Botschaft von einem Kind, Folgendes geschrieben hat in seinem Aufsatz: Mit dem Gehirn denkt man, dass man denkt. Das ist schon sehr philosophisch. Außerdem wird es für die Kopfschmerzen gebraucht. Es sitzt im Kopf direkt hinter der Nase. Wenn man niest, tropft es. Die Frage ist genau was. Das Gehirn ist ein sehr empfindliches Organ. Die meisten Leute benutzen es deshalb nur ganz selten. Also das ist absolut die Weltklasse, der Aufsatz. Danke, wir können wieder Licht haben. Also, heute ist nicht ein Tag, um es nicht zu brauchen, sondern ich lade euch ein, mitzukommen. Und ich stelle euch Zeitachs vor, die wir da vorne haben. Da haben wir das Alte Testament. Etwa 3000 Jahre, könnte man sagen, hat die pinke Farbe verwischt, aus irgendwelchen Gründen. Und das ist viel, viel länger zeitlich wie das Neue Testament. Das Neue Testament vielleicht 60 Jahre, etwa der Zeitrahmen. Und dann, nach dem Neuen Testament, natürlich geht die Zeit weiter, bis in die heutige Zeit. Und wir haben bereits schon innerhalb von der Bibel, also bis zum Abschluss von der Bibel, haben wir bereits schon theologische Entwicklungen. Und ich möchte euch eine simple Entwicklung zeigen. Zum Beispiel redet das Alte Testament etwa 15 Mal davon, von Gott als Vater. Aber eher, er wird verglichen mit einem Vater. Er ist wie ein Vater. Okay? Wenn wir ins Neue Testament kommen, dann haben wir über 200 Mal Gott als Vater. 15, 200. Okay? Und da wird nicht so sehr gesagt, Gott ist wie ein Vater, sondern er ist es tatsächlich. Und wir haben hier ein Beispiel, wo man sagen kann, das Neue Testament nimmt ein Thema, das im Alten Testament eher so ein bisschen am Rand ist, nicht so zentral, und rückt es in Richtung Zentrum, macht es wichtiger, betont es stärker. Jetzt, die Gläubigen zur Zeit vom Neuen Testament, die haben ihre Meinung, würde ich sagen, nicht unbedingt müssen ändern. aber vielleicht ein bisschen feinjustieren, ein bisschen anpassen. Und wenn jetzt die Gläubigen da zur Zeit vom Neuen Testament zurück hätten können rufen zum Alten Testament und hätten können sagen, ist Gott unserem Vater? Dann hätten die da einen gesagt, ja, man wüsste es nicht so recht, vielleicht auch nicht. Okay? Also wir haben hier ein Beispiel, wo ich würde sagen, da geht es nicht um Meinungsänderung, sondern um eine Feinjustierung, um eine Meinungsanpassung. Okay? Es gibt viele andere Themen, wo viel die grösseren Entwicklungen vorhanden sind, rein schon innerhalb der Bibel. Wir glauben als Christen, dass Gott dreieinig ist, also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir glauben, dass es nur ein Gott gibt, aber der ist irgendwie in drei Personen. Und jede von diesen Personen ist nicht einfach nur ein Drittel von Gott, sondern jede von diesen Personen ist ganz und gar Gott. Das ist ein Mysterium, an das wir glauben, richtigerweise ein Mysterium. Und im Alten Testament, da hat Gott vor allem gesagt, es gibt nur ein Gott, es gibt nicht mehrere von mir. Es gibt nicht mehrere Götter. Man nennt das den Monotheismus, ein Gott, Monotheismus. Und das ist gut etabliert im Alten Testament. Jetzt zur Zeit vom Alten Testament, da hätten die Gläubigen niemals auch nur den Ansatz gehabt von einer Idee von der Dreieinigkeit, dass innerhalb der Gottheit eine Pluralität vorhanden ist. Also wie so verschiedene Aspekte innerhalb von Gott. Und schon gar nicht, dass ein Mensch könnte göttlich sein, mehr als ein Mensch, dass ein Mensch könnte Gott werden. Das wäre Blasphemie gewesen, das zu behaupten. Und wenn wir zum Neuen Testament kommen, kommt ein Mensch namens Jesus Christus und behauptet genau das, dass er mehr ist als ein Mensch, dass er Gottes Sohn ist. Und das ist gar nicht gut angekommen. Die Juden, genährt von der Theologie vom Alten Testament, die haben Jesus Blasphemie vorgeworfen und ihn vor allem wegen der Blasphemie hinrichten lassen. Die ersten Christen haben aber darauf festgehalten, dass der Jesus jemand anders ist. Und wir haben da Beispiele von Sachen, die im Alten Testament so nicht vorstellbar wären. Der Thomas nach der Auferstehung sagt zu Jesus Christus, zu einem Mensch, der vor ihm steht, sozusagen, mein Herr und mein Gott. Das ist Anbetung von einem Mensch, von Gott. Oder wir haben Formulierungen von Gott, zum Beispiel da 2. Korinther 13, 13, da heißt, das ist ein bekannter Segnungsvers, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, da könnte man den Vater vielleicht drin sehen, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Okay? Also wir haben da auf eine Art die drei Personen von der Dreieinigkeit. Im Alten Testament hat man das nicht so geschrieben, da hat man gesagt, möge Gott mit euch sein. Das hat gelangt, oder? Und wir haben da also eine Entwicklung, die sehr stark ist. Und wenn die Gläubigen zur Zeit vom Neuen Testament denen zugerufen hätten, und ist Gott dreieinig, hätten jeder denen gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Gott ist nicht dreieinig. Es gibt nur einen Gott. Jetzt, da ist eine klare Meinungsänderung, würde ich sagen, die wir da als Beispiel haben, nur schon innerhalb von unserer Bibel. Die Christen da, die haben müssen ihre Meinung über das Wesen Gottes ändern. Sich dem anpassen, was an neuer Offenbarung da gekommen ist mit Jesus Christus. Jetzt sagst du vielleicht, ja Moment mal, haben denn die das Alte Testament einfach gar nicht respektiert? Wenn das Alte Testament doch lehrt, dass es nur einen Gott gibt. Das ist jetzt natürlich die heisse Frage. In der Kirchengeschichte hat es immer wieder Leute gegeben, die gesagt haben, wir haben hier zwei unterschiedliche Götter. Da gibt es einen Gott vom Alten Testament und dann gibt es einen Gott vom Neuen Testament. Und das sind nicht die gleichen zwei. Jetzt, wenn wir schauen, wie die ersten Christen das gedacht haben, dann könnte nichts entfernter sein von dem, was ich jetzt hier beschrieben habe. Die ersten Christen haben einen tiefen Respekt für das Alte Testament. Das war schon ihre Bibel damals. Das Neue Testament war gar noch nicht geschrieben. Für sie hat das Alte Testament die absolute Autorität in allen Glaubens- und Lebensfragen. Denen wäre nicht einmal in den Sinn gekommen, zu sagen, das Alte Testament ist nicht gültig. Und die haben ihre Meinung immer nur geändert, wenn sie zur Überzeugung gekommen sind, dass das Alte Testament da wirklich lehrt. Ich zeige euch ein Beispiel. Nach der Auferstehung, also Tod und Auferstehung von Jesus, sind die Jünger einfach verwirrt gewesen, haben nicht gewusst, was denken. Und in einer Gegebenheit, da gibt es die beiden Jünger, die von Jerusalem nach Emmaus gehen und Jesus begegnet ihnen. Und die sagen ihm, wir kommen nicht raus. Und dann hat es da eine ganz lässige Stelle. Da redet Jesus mit ihnen, sie checken aber nicht, dass es Jesus ist, der da neben ihnen ist. Und da heißt, da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff? Hättet ihr doch eure Bibel nur gelesen, das Alte Testament. Warum rafft ihr euch nicht endlich auf, zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Was sind Propheten gewesen? Das ist da innen, im Alten Testament. Musste der versprochene Retter nicht alles erleiden und auf den Weg, um auf diesem Weg zu seiner Herrschaft zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Mose angefangen, da eine, bis durch zu den Propheten. Nachdem sie erkannt haben, dass da, was Jesus ist und sein Wesen ist, effektiv in der Schrift innen ist, haben sie können anfangen zu glauben, wer Jesus wirklich ist. Also es ist ganz etwas Wichtiges. Sie haben ihre Meinung nur geändert, nachdem sie gemerkt haben, dass Jesus wirklich der ist, von dem das Alte Testament behauptet. Und Christen haben zu allen Zeiten gesagt, dass die Dreieinigkeit, dass die wie in der Spur zu finden ist im Alten Testament. Nicht sehr deutlich, oder? Aber so wie gerade unter der Oberfläche gibt es Spuren von der Dreieinigkeit Gottes. Ich zeige euch ein Beispiel im allerersten Kapitel von der Bibel. Haben wir da? Erste Mose 1,26. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Christen sagen, ja logisch, Gott redet da mit sich selber, uns. Der Vater redet mit dem Sohn zum Beispiel. Die haben ein Gespräch miteinander, die schwätzen ja miteinander, gell? Im Unterschied zu uns manchmal. Und da wird geredet innerhalb der Dreieinigkeit. Und das ist eine Art, aber wenn das so liest, seht ihr da die Dreieinigkeit, wenn ihr nur den Text hättet? Kämmtet ihr darauf, dass Gott dreieinig ist? Nein. Und das ist spannender. Man kann sagen, dass da quasi wie unter der Oberfläche, so im Kern, im Keim, ich nenne das einen Samentext, da ist quasi wie im Kern Dreieinigkeit schon drin, aber noch nicht, der Samen ist noch nicht aufgegangen, der geht dann erst da hinten auf. Oder? Könnt ihr das nachvollziehen? Jetzt Christen sehen das so. Aber die jüdischen Ausleger, die sehen das heute noch nicht so. Wenn sie genau die gleiche Bibelstelle anschauen und über das herzige Uns reden, nur drei Buchstaben, kommen sie auf völlig andere Schlüsse. Ich zeige euch ein Beispiel. Sie sagen, wer redet jetzt da mit wem? Da redet nicht Gott, der Vater, mit dem Sohn. Und das ist jetzt aus dem babylonischen Talmud. Das ist so eine Art wie eine Kommentarreihe zur Bibel aus jüdischer Sicht. Ich lese euch das vor, es ist ein bisschen holprig, aber das verträgt ihr gut. Wenn der Heilige, gesegnet sei er, den Menschen schaffen wollte, erschuf er zuerst die Schar der dienstbaren Engel und sagte zu ihnen, ist es euer Wunsch, dass wir, ich Gott mit euch Engel, den Menschen nach unserem Bild schaffen? Also was sagen sie über das Wir? Ich jetzt das wieder vorholen. Wer redet jetzt da mit wem? Da redet Gott mit den Engeln, die ihm dann helfen bei der Erschaffung. Wir Christen sehen das anders. Wir sagen, in diesem Text dort haben wir im Kern bereits schon Dreieinigkeit. Und es gibt noch mehr so Samentexte. Und die Entwicklung, die geht weiter, die ist nicht etwa da abgeschlossen. Wenn wir jetzt über den Rand vom Neuen Testament ausgehen, in die Zeit, die nachher gekommen ist, bis in die heutige Zeit, da hat es da in den ersten Jahrhunderten grosse Debatten gegeben rund um die Person von Jesus Christus. Was ist das für ein Wesen, ein Mensch und Gott und wie funktioniert das? Und wie ist das mit dieser Dreieinigkeit? Und es hat Leute gehabt, die neue Ideen reingebracht haben und die Christen haben gemerkt, das stimmt nicht. Und das Ringen mit diesen Ansprüchen an Meinungsänderung von Seiten von gewissen Menschen hat Christen dazu geführt, ein tieferes Verständnis von der Dreieinigkeit zu gewinnen. Und es hat sogenannte Konzil gegeben. Und ich zeige euch jetzt hier ein Beispiel. Im Jahr 325 hat es so ein grosses, wichtiges Konzil, ein Treffen, eine Konferenz gegeben von den Theologen und Christen. Und sie haben da über Jesus Folgendes geschrieben, oder über Gott. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer. Und jetzt würden wir vom apostolischen Glaubensbekenntnis her des Himmels und der Erde, oder? Das kennen wir. Merken, wo das herkommt. Aber da heisst es noch etwas anders, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Da wären die da hinten noch völlig einverstanden, alle zusammen. AT- und NT-Gläubige. Alles voll im grünen Bereich. Und jetzt wird es heiss für die, die sozusagen im Alten Testament gelebt haben. Und an den einen Herrn Jesus, den Sohn Gottes, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist, gezeugt, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater und an den Heiligen Geist glauben wir auch noch. Okay? Die Debatte war vor allem um die Person von Jesus. Was wir da haben, ist bereits schon auch wieder eine gewisse Weiterentwicklung. Von da weg weiter. Christen zur Zeit von Jesus im Neuen Testament haben wir so diese Formulierungen, haben wir gar nicht. Gezeugt, nicht geschaffen. Also das sind wichtige Fragen. Und ich würde sagen, dass sie da ein wichtiges Element von der Dreieinigkeit noch etwas tiefer verstanden haben, wie die Gläubigen zur Zeit vom Neuen Testament. Was wir hier haben, ist eigentlich ein Beispiel von einer Entwicklung, die stattfindet. Und bei dieser Entwicklung war immer ganz wichtig, lehrt die Schrift das? Gibt es Texte, die da offensichtlich oder so quasi wie unter der Oberfläche drin haben? Okay? Jetzt hast du vielleicht ein bisschen Angst vor so Entwicklung und du sagst, Moment mal, die haben ihre Meinung müssen ändern. Ist denn da noch der gleiche Gott? Müssen wir dann unsere Meinung einfach irgendwie anpassen immer? Der Grund, wieso das so läuft, ist, dass Gott sich nicht von Anfang an weg vollständig offenbart. Die Bibel hat so eine Art, man nennt das eine fortschrittende Offenbarung. Gott zeigt da am Anfang gewisse Sachen von sich, aber noch nicht alles. Und mit der Zeit zeigt er mehr von sich. Er zeigt mehr von seinem eigenen Wesen zum Beispiel. Das ist wie wenn du in einen dunklen Raum hineinkommst mit einer Taschenlampe, da siehst du auch nicht gerade alles sofort. Oder? Du zündest am Boden, du zündest links und rechts und du siehst gewisse Sachen, aber du siehst noch nicht alles. Und mit der Zeit, wenn du zündest, siehst du alles. Die Bibel hat eine fortschreitende Offenbarung und das ist natürlich auch der Grund, warum das im Verlauf der fortschreitenden Offenbarung sie zum Teil ihre Meinung haben müssen ändern oder anpassen oder feinjustieren oder wie man auch immer wir das möchten nennen. Entscheidend ist doch das. Ist es ein anderer Gott oder nicht? Nein, es ist kein anderer Gott. Es ist immer der gleiche Gott, der sich zeigt. Und da, wenn er da am Anfang von sich zeigt, das bleibt auch nachher wahr. Da zeigt, sagt er, es gibt nur einen Gott und da bleibt wahr, die ganze Zeit. Gott lügt nicht. Gott ist und bleibt der gleiche. Was wir haben, ist eine Konkretisierung, eine bessere Ausführung von dem zu späteren Zeitpunkt. Also Gott ist nicht ein Gott, der uns täuscht, okay? Sondern er zeigt mehr von sich im Verlauf der Zeit. Und darum gibt es Entwicklungen innerhalb der Schrift und die Entwicklung von einem Monotheismus zu einem trinitarischen, dreieinigen Monotheismus, der ist massiv. Und der findet innerhalb der Bibel statt. Nachher würde ich sagen, sind es noch Feinjustierungen, die stattfinden in diesem Bereich. Okay? Wir finden da also unser erstes Kriterium, das wichtig ist, wenn wir theologische Entwicklungen anschauen. Es muss immer etwas in der Bibel geben, wo wir darauf zurückgreifen können. Und wenn wir uns überlegen, sollen wir unsere Meinung dann ändern in bestimmten Fragen? Wenn wir immer schauen, gibt es Samentexte? Gibt es Texte, wo wir unsere Meinung darauf berufen können? Jetzt, das ist ein einigermaßen einfaches Beispiel, uns ist immer noch wohl. Jetzt gehen wir zum Beispiel von der Sklaverei. Da haben ja Christen auch ihre Meinung geändert. Und es ist so, dass zur Zeit vom Alten Testament in den Ländern rund um Israel, da haben Sklaven wirklich einen schweren Stand gehabt. Die haben zum Beispiel nur an der grossen Viertig haben sie frei gehabt. Vielleicht 3-4 Mal im Jahr haben die frei gehabt, sonst haben sie immer durchgeschafft. Im Alten Testament sagt Gott, Moment mal, Sklaven sollen jede Woche einen Tag frei haben, am Sabbat. Okay? Also wir sehen hier, dass das Alte Testament für die Sklaven eine Verbesserung der Lage anbringt. Das Alte Testament korrigiert die damalige Kultur. Man hat Sklaven in den umliegenden Ländern zum Teil dürfen, physisch missbrauchen, das war nicht strafbar gewesen. Man hat den Leuten empfohlen, ihren Besitz, oder, ihre Sklaven gut zu behandeln, so wie man einen Stuhl auch eigentlich richtig behandeln will, und das Auto und so, da tust du ja immer gut ölen und da tust du schauen, dass dein Besitz nicht kaputt geht. Aber wenn einer findet, ich bringe meinen Sklaven um, da ist er straffrei davon gekommen, ist kein Problem gewesen. In Israel gibt es die Erlaubnis nicht. Im Alten Testament findest du nie Texte, die so etwas erlauben würden. Und es ist sogar so, dass zum Beispiel hebräische Sklaven, wenn sie misshandelt worden sind, dann mussten sie freigelassen werden. Okay? Wir haben hier das Gleiche, das Alte Testament die damalige Kultur korrigiert. In eine ganz bestimmte Richtung. Und zwar als Schutz der Sklaven. Im Neuen Testament geht es dann weiter. Und wir haben, jetzt tue ich die weg, im Neuen Testament eine Entwicklung, die stattfindet, in Richtung, man könnte sagen, Freilassung von Sklaven. Im Galater 3,28 hat es einen bekannten Text, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Jesus Christus. Also in Jesus, da gibt es die Unterschiede, so nicht mehr, sodass sie definierend wären. Und was wir hier haben, ist der Sklave und der Freie. Und wir haben den Philemon-Brief. Das ist ein Brief, den Paulus an den Sklavenbesitzer geschrieben hat, der ein Leiter war in seiner Gemeinde. Also wenn ich jetzt meinen Sklave hätte hier oben und der Paulus würde mir einen Brief schreiben, das wäre so etwa das. Und er schreibt dann da, und der Onesimus, das war der Sklave, der ist abgehauen. Warum ist er abgehauen? Oder? Gute Frage. Wahrscheinlich, weil er nicht gut behandelt worden ist von seinem Chef. Wir nennen es jetzt Schiff. Also, der ist abgehauen, ist zum Glauben gekommen beim Paulus. Und der Paulus sagt eigentlich, Onesimus muss zurück. Rechtens wegen. Aber ich schreibe noch einen Brief an Philemon. Und dann schreibt er in dem Brief zum Philemon, dem Sklavenbesitzer, wer weiß, vielleicht ist er, der Onesimus, der Sklave, deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst, nicht mehr als einen Sklaven, sondern als etwas viel Besseres, als einen geliebten Bruder. Merkt ihr die Entwicklung, die da stattfindet? Da gibt es so Ansätze von, komm, lass ihn einfach als Bruder bei dir sein. Heben nicht mehr als Sklave. Und wir haben da Texte in der Bibel, die für die damalige Zeit revolutionär waren. Wir haben da ein wichtiges Element. Die Bibel korrigiert die Werte der damaligen Kultur. Und zwar die Korrektur, die sie macht, gibt wie die Richtung vor, für das, wie es nachher weitergeht. Schutz der Sklaven bis hin zu Ansätzen von Abschaffung der Sklaverei. Und das sind so Samentexte. Der Text lehrt ja nicht, du sollst keine Sklaven haben. Oder? Den Satz haben ja nie in der Bibel. Gibt es nicht. Aber der Text oder auch der Text vorher, Galater 3,28, das sind so wie Samentexte, wo unter der Oberfläche das Potenzial ist von einer Weiterentwicklung, von etwas, wo da nur ein Samen ist und dann kann aufblühen zu einer späteren Zeit. Und tatsächlich haben dann später die Christen, die sich eingesetzt haben für die Abschaffung der Sklaverei. Ich zeige euch einen von denen. Voilà. Der Theodore Dwight Weld, so ums 18. und 19. Jahrhundert herum, die haben genau mit dem Text, Galater 3, 28 und andere, haben sie argumentiert. Sie haben gesagt, jawohl, wir wissen, die Bibel lehrt es nicht, klar, aber es gibt doch diese Texte. Und die erlauben uns, nach dem Abschluss vom Neuen Testament, den Samen zum Aufblühen zu bringen und die Abschaffung der Sklaverei anzubringen. Wir, haben sie gesagt, müssen unsere Meinung ändern an diesem Punkt. Ich vermute, wir alle hier würden sagen, zu Recht. Also wir haben zwei Kriterien, die ganz wichtig sind, wenn es um die Frage von theologischer Entwicklung geht Und wenn es um die Frage geht, wann sollen wir unsere Meinung ändern und wann nicht? Das erste Kriterium ist, es muss in der Bibel Texte geben, die das einigermaßen direkt lehren oder unter der Oberfläche so einen Samentext sind. Das ist Kriterium Nummer 1. Kriterium Nummer 2. Man muss schauen, wie korrigiert die Schrift die Werte der damaligen Kultur. Und das ist richtungsweisend für das, wie es nachher dann weitergehen soll. Der Uwe, der hat mir netterweise so eine Stimmgabel gebracht. Wisst ihr, für was eine Stimmgabel ist? Was macht man mit dem? Man tut Stimmen, genau. Wem braucht man es? Bevor der Chor anfängt zu singen, oder? Genau. Macht man so und dann hört man und dann kann man dem Chor vorgeben, wie es geht. Oder? Die Stimmgabel gibt die Richtung vor für den Chor. Die Bibel ist so etwas wie eine Stimmgabel. Jeder Vergleich hinkt, aber mir gefällt der Vergleich. Die Bibel ist so etwas wie eine Stimmgabel für das, was nachher entstehen soll. Die Bibel gibt den Ton vor und man muss gut hören. Der Uwe hat mir heute Morgen gesagt, du musst es näher ans Ohr nehmen. Gell? Du musst die Bibel gut lesen, musst es näher ans Ohr nehmen, an dein Herz. Weil die Bibel gibt die Richtung vor. Wie gibt sie die Richtung vor? Indem wir schauen, wie korrigiert die Bibel die Werte der damaligen Gesellschaft. Und das ist die Richtung, die weitergehen soll, nachher. Und zweitens, es hat Texte, es muss Texte drin haben. Okay? Die Bibel ist so etwas wie eine Stimmgabel. Jetzt, bei der Sklaverei und bei der Dreieinigkeit ist uns allen immer noch einigermaßen wohl. Wie sieht es denn aus bei anderen Themen? Wir schauen nochmal zwei an. Habt ihr euer Hirn immer noch eingeschaltet? Genau. Das sind herausfordernde Sachen, die wir da zum Teil haben. Und ich möchte die Frage von der Rolle der Frau in der Gemeinde auch noch anschauen mit euch. Die Rolle der Frau, das ist ein Thema, das unter Christen zu viel Streit führt. Und es ist so, dass wir im Alten Testament, zur Zeit vom Alten Testament, in all diesen Jahrhunderten, auch die Frau ist sehr schlecht behandelt worden. Die Frauen sind als minder intelligent eingestuft worden. Und das ist übrigens als minder intelligente Wesen. Und das ist ein Grund, warum das zum Beispiel die homosexuelle Liebe zwischen zwei Männern als eine höherwertige Liebe angeschaut worden ist, als die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Weil die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau, das ist eine Liebe zwischen einem höher intelligenten Wesen und einem weniger intelligenten Wesen. Und die Liebe zwischen zwei Männern ist die Liebe zwischen zwei höher intelligenten Wesen. Das ist die bessere Liebe, oder? Und darum ist homosexuelle Liebe als höherwertig angeschaut worden. Frauen, die haben misshandelt werden in den umliegenden Ländern. Da hat es Gesetzgebungen gehabt, zum Beispiel in Babylon, dass der Mann seine Frau können ertränken konnte, wenn sie den Haushalt vernachlässigt hat. Zum guten Glück leben wir nicht in der damaligen Zeit. Oder? Wenn wir ins Neue Testament hineinkommen, da sehen wir, wie Jesus theologische Gespräche und Debatten führt mit Frauen, mit diesen minder intelligenten Wesen. Die Frau am Brunnen, eine der längsten theologischen Gespräche, wo uns wieder geben wird. Frauen werden als die ersten Zeugen von der Auferstehung von Jesus zeigen. Undenkbar. Die Bibel korrigiert da bereits schon massiv die damalige Kultur. Frauen im Neuen Testament werden zum Teil wird ihnen erlaubt, eine Scheidung zu initiieren. Undenkbar in der damaligen Zeit. Die Bibel korrigiert die damaligen Werte der Kultur. Und zwar in eine ganz bestimmte Richtung, in Richtung Gleichberechtigung. In der Bibel ist klar festgehalten im Neuen Testament, dass bei der sexuellen Intimität der Mann nicht nur über den Körper der Frau verfügen oder soll verfügen, sondern die Frau soll über den Körper des Mannes verfügen. Beiden gilt es gleich. Wir haben in der Bibel nicht eine klare, also eine entwickelte Lehre der Gleichberechtigung, aber die Korrektur, die die Bibel vornimmt, an der damaligen Kultur, geht eindeutig in diese Richtung. Und wir haben natürlich auch so Texte, wie die wir vorhin kennengelernt haben. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau. Das ist so ein Samentext, wo nachher so eine Entwicklung möglich machen. Und wenn wir dann da so ums Jahr 1800 hingehen, da haben wir Leute, interessanterweise gerade auch Frauen, wo wieder den gleichen Text, den man braucht hat, zum Argumentieren für die Abschaffung der Sklaverei, braucht haben für die Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft und auch in der Gemeinde. Catherine Booth, wer weiß, wer das ist? Frau von William. Wer ist du William gewesen? Der Gründer der Heilsarmee, genau. Habt ihr gewusst, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, also in der Heilsarmee können Frauen, ja, wir haben Heilsarmee Leute da. Super, dass ihr da seid. Dürfen Frauen in der Heilsarmee leiten und Pastoren sein? Ja, danke für das klare und deutliche Ja. Jawohl. Ist die Generalin, die Hauptverantwortungsperson von der Heilsarmee, immer noch eine Frau? Ist das so? Ist es wieder ein Mann? Aber es war mal eine Frau vor kurzem, oder? Genau. Also in der Heilsarmee wird das einfach so gehandhabt. Und wir haben hier die Frau vom Gründer, die in einem Buch Dienst der Frau folgendes schreibt. Und sie ist ein bisschen kompliziert geschrieben. Aber sie redet über genau diesen Text. Wenn dieser Text, also der, den wir hier haben, der Samentext, nicht lehrt, dass in den Vorrechten, Pflichten und Verantwortungen des Reich Gottes alle Unterschiede in Nationalität, Kaste und Geschlecht aufgehoben sind, dann möchten wir gerne wissen, was dieser Text eigentlich lehrt und wofür er geschrieben wurde. Das ist eine komplizierte Art zu sagen, Frauen sollen genauso können dienen in der Gemeinde wie Männer. Okay? Was haben wir da? Wir haben einen Samentext. Wir haben etwas, das noch nicht so vollständig entwickelt ist und wo erst nach dem Abschluss vom Neuen Testament zur vollen Blüte gekommen ist. Ist das eine richtige Entwicklung oder nicht? Das ist die Frage. Ich würde sagen, wenn man die beiden Kriterien anwendet auf diese Frage, ist es durchaus eine korrekte, gute Entwicklung, die dazu führt, dass Christen mitunter in dieser Frage vielleicht auch ihre Meinung ändern sollten. Jetzt vielleicht müssen wir an diesem Punkt auch unterschiedliche Meinungen stehen lassen, aber die beiden Kriterien, gibt es Texte und wie korrigiert gerade auch das Neue Testament die damalige Kultur, das ist richtungsweisend, das gibt vor, wie, in welche Richtung dass die Entwicklung nachher weiterlaufen soll. Da würde ich sagen, ist so etwas durchaus berechtigend. Geht es euch noch gut? Okay, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Und zwar zu der Frage, wo aktuell auch viel gefordert wird, ob ausgelebte Homosexualität dem von Gott okay ist und darum auch segnenswürdig und sogar so, dass man die homosexuelle Pärchen trauen müsste. Das ist auch eine Frage, wo wir als Christen aufgefordert sind oder aufgefordert werden, ich muss es so sagen, unsere Meinung zu ändern. Okay? Und die Frage ist, gibt es jetzt auch da so eine Entwicklung, ähnlich wie die bei der Sklaverei oder bei der Rolle der Frau? Das ist da, wo auch viel gesagt wird. Liebe Christen, ihr habt euch in Meinung so oft geändert, oder? Bei der Frage der Frau ändert ihr eure Meinung, bei den Sklaven ändert ihr eure Meinung. Müsstet ihr das nicht auch, bitte schön, konsequenterweise bei der Frage der Homosexualität machen? Jetzt, ich habe keine Berührungsängste mit Homosexuellen. Wir haben, wo ich hier noch in der WG an der Oberwieserstrasse gewohnt habe, Nachbarn gehabt, da war ein lesbisches Pärchen. Die haben wir immer eingeladen zu allen Festen, die wir hatten. Und ob das jetzt richtig ist oder nicht, da können wir unterschiedlicher Meinung sein. Wo sie mal Beziehungsprobleme hatten, habe ich sie beseelsorgt, ihnen geholfen, wieder rauszukommen. Ich habe keine Berührungsängste mit Homosexuellen. Aber es gibt viele Fragen rund um dieses Themengebiet und die können wir heute nicht alle beantworten. Aber ich glaube, es ist eine interessante Frage, die wir jetzt anschauen können, anhand von dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Wie funktionieren denn die beiden Kriterien in der Frage der ausgelebten Homosexualität? Ist es denn in Gottes Augen okay, jetzt homosexuelle Orientierung auszuleben? Wenn wir Kriterien anschauen, ist es ganz interessant. Wie korrigiert denn die Bibel die damalige Kultur? Und in der damaligen griechischen, römischen Kultur ist Homosexualität richtig zelebriert worden. Es ist sehr akzeptiert worden. Der Boswell beschreibt 4 Kategorien von ausgelebter Homosexualität in der damaligen Zeit. Erstens hat es so etwas wie die freigelebten Beziehungen zwischen 2 Männern oder 2 Frauen gegeben, inklusive Päderastie. Für die das kennen, ist das einfach mal so ein Begriff, den ich dort platziere. Dann hat es aber auch Sklaven gegeben, die ihren Herren sexuell gedient haben. Man hat manchmal einfach wirklich sechs Sklaven gehabt. Dann hat es aber auch können sein, dass ein Ehemann nimmt sich nebst seiner Frau einen Mann als zusätzlichen Partner. Das ist so einfach praktiziert worden. Und dann hat es sogar öffentlich und rechtlich wirksame Hochzeiten gegeben und Verheiratung von zwei Männern. Es ist durchaus vorgekommen, dass man eingeladen worden ist an eine Hochzeit von zwei Homosexuellen. Das ist einfach akzeptiert gewesen auch, das ist entwickelt gewesen. Und wir sehen hier an dem Beispiel, dass die damalige Gesellschaft in der Frage der Homosexualität sehr viel weiterentwickelt war. An vielen Punkten wie bei uns heute. Was ich noch nicht so untersuchen konnte, ist die Frage, ob sie auch noch Kinder adoptiert haben. Okay? Diesen Punkt konnte ich noch nicht so genau anschauen, aber das war einfach akzeptiert, das Ausleben eines homosexuellen Lebensstils. Jetzt, wie wirkt die Bibel in das hinein? Wie korrigiert gerade aus dem Neuen Testament den Wert der damaligen Gesellschaft in der Frage der Homosexualität? Die Bibel sagt einfach überall, das Ausleben, egal von welcher Kategorie, ist nicht gut, ist nicht richtig, ist nicht von Gott korrekt. Ausgelebte Homosexualität, egal von welcher Kategorie, ist eine Sünde, sagt die Bibel durchs Band. Die Bibel korrigiert auch da die damaligen Werte der Kultur. Und zwar in eine ganz bestimmte Richtung. Sie sagen nein. Oder? Und das ist einer von der ganz wichtigen Punkte. Wenn Gott zur damaligen Zeit vom Neuen Testament hätte wollen, uns in der heutigen Zeit mitteilen, schaut, es gibt im Fall auch Arten vom Ausleben von Homosexualität, die richtig sind, hätte er genug Material gehabt, um das in der Bibel irgendwo zu verankern und uns Texte geben, wo uns das würden, klar machen, dass man das könnte entwickeln, zum Beispiel so als Samentext. Gott hat an keinem einzigen Punkt so einen Text ins Alte oder ins Neue Testament hineingetan. Ausnahmslos alle, und das ist das zweite Kriterium, ausnahmslos alle Texte, die auch nur ansatzweise über Homosexualität reden, sagen nein, es ist nicht gut. Und darum muss man sagen, dass meiner Meinung nach wir in der Frage von der ausgelebten Homosexualität, ob die jetzt gut ist vor Gott oder nicht, da müssen wir Demut haben, unsere Meinung nicht zu ändern. Da würde ich sagen, ist die Entwicklung ganz klar die, dass wir sagen müssen, wenn es eine Entwicklung gibt, und die Richtung wird ja vorgegeben vom Neuen Testament, in der Art, wie sie die damalige Kultur korrigiert, dort ist die Entwicklung nicht die, die im Moment von uns gefordert wird. Also wenn wir die Stimmgabel wieder haben, im Neuen Testament die Richtung vorgegeben wird, dann wird sie in eine andere Richtung vorgegeben, wie da, wo man von uns im Moment wünscht. Das wirft viele Fragen auf. Was für mich klar ist, ist, dass es in der ersten Gemeinde Menschen gegeben hat, die homoerotische Gefühle hatten. Der Apostel Paulus setzt die homosexuelle Sünde genau gleich wie die heterosexuelle Sünde. Wenn ich jetzt wieder fremd gehe, würde Paulus mich gleich behandeln. Und er sagt, dass beides nicht gut ist. Und er sagt im 1. Korintherbrief, er hat so eine Sündenliste und dann sagt er, und ihr seid das auch gewesen, früher noch. Der Paulus weiss, dass es in der Gemeinde in Korinth, jetzt konkret in diesem Fall, Leute gegeben hat, die früher einen homosexuellen Lebensstil geführt haben. Was denken die? Haben die immer noch homoerotische Gefühle gehabt, nachdem sie in die Gemeinde gekommen sind? Ich würde sagen, ja. Also für mich ist es überhaupt keine Frage, dass die Platz gehabt haben in der Gemeinde. Und man hat auch gewusst, wer es ist. Das war bekannt gewesen. Damals haben nur die ganz Reichen den Luxus gehabt von Privatsphäre. Ausgelebte Sexualität war sichtbar gewesen in der damaligen Gesellschaft. Und man hat gewusst, wer hat wie gelebt. Das heisst, in der Gemeinde hat man das auch nicht verstecken müssen. Es war nicht so ein Tabu gewesen. Aber die sind in der Gemeinde gewesen. Und wenn du da bist und du kämpfst mit homosexuellen Gefühlen, würde ich dir sagen, du bist willkommen da bei uns in der Gemeinde. Genauso wie es in der damaligen Zeit war. Aber was wir dir nicht sagen können, ist, dass das Ausleben von dieser Orientierung in Gottes Augen okay ist. Genauso wie es für mich falsch wäre, wenn ich jetzt eine außereheliche Affäre hätte. Aber ich würde dir sagen, du bist willkommen. Und ich weiss, dass du viel Kämpfe durchgestanden hast und immer noch am Durchstehen bist. Und ich glaube, Jesus, Gott selber, mutet uns das einfach zu, uns allen in unseren sexuellen Herausforderungen. Er mutet uns zu, dass wir lernen können, mit dem umzugehen, auf seine Art. Jesus hat zu der Ehebrecherin was gesagt? Ich verurteile dich auch nicht, gehe hin und sündige nicht mehr. Der Text, den wir schon angeschaut haben, letzten Herbst, der gilt auch da. Und ich hoffe, dass du dich bei uns kannst willkommen geheisst fühlen. Niemand von uns ist da, einfach weil wir nur einen guten Lebensstil oder sexuell rein sind. Wir sind alle da wegen der Gnade von Jesus Christus. Okay? Das ist das Fundament, auf dem wir da rein dürfen sein. Okay, das ist einmal die Botschaft von heute Morgen. Was mir wichtig ist, ist, dass ihr merkt, da finden Entwicklungen statt. Entwicklungen, die auch manchmal nötig machen, dass wir unsere Meinung ändern. Dass wir unsere Meinung ändern, ist nicht so das Problem. Die Frage ist, ob wir es aus den richtigen Gründen ändern. Und ich hoffe, ich kann euch da in einem ersten Schwung einfach mal ein paar wichtige Kriterien können mitgeben, die uns helfen einschätzen, wann sollen wir denn unsere Meinung ändern und wann eben auch nicht. Okay? Gut, nächsten Sonntag werde ich ein bisschen mehr dazu sagen, wie gehen wir denn um mit unterschiedlichen Erkenntnissen. Das ist dann auch noch spannend. Okay? Aber ich hoffe, ihr habt da heute Morgen etwas mitbekommen. Ich möchte jetzt beten für uns und dann noch zum Abschluss vom Gottesdienst gehen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Noch einmal, wie letzten Sonntag. Und wir danken dir, dass du in deinem Wort uns wie so eine Vorlage gibst, in welche Richtung, dass wir heute sollen schreiten in unserem Denken, in unseren Meinungen. Und ich danke dir, dass wir dein Wort dürfen aufschlagen und lesen und können anfangen zu verstehen. Und ich bitte dich für alles, was ja, wir jetzt gehört haben heute Morgen, dass du schenkst, dass es auf fruchtbaren Boden fällt, in unseren Herzen. Ich bitte dich, dass du uns führst in allen wichtigen Fragen, die auch unsere moderne Welt an uns herantreibt. Nicht nur in den Fragen der Sexualethik, sondern viele andere Fragen auch. Herr, dass wir immer wieder zurückgehen können und dein Wort aufmachen und können lernen, wie dass wir deinem Wort Autorität geben können und in welche Richtung dass es soll gehen mit uns. Wir danken dir für Beispiele und Vorbilder, die wir haben in der Geschichte der Kirchen bis zurück in die Zeit der Bibel. Und wir bitten dich, dass du uns führst und uns leitest in allen Fragen, die uns beschäftigen. Amen.